Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Noch einmal geht es um das erste Buch der Chronik. Noch lebt David, der zweite König Israels, der in so mancher Situation sich Orientierung bei Gott erbeten hat. Jetzt steht sein Lebensende unmittelbar bevor, und er hat auch schon Salomo zu seinem Nachfolger bestimmt. Was alles noch geordnet werden muss, hat er im Blick. Auch sein Lieblingsprojekt, der Bau des Jerusalemer Tempels. Man könnte es auch so ausdrücken, David brachte in seinem Leben zur Geltung, was ihm über alles wichtig war. Der letzte Akt im Leben des Königs wird konkret im ersten Buch der Chronik in den Kapiteln 28 und 29. David gibt den Tempelbauplan an Salomo weiter. Bei diesem Ereignis sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Darüber berichtet das 28. Kapitel aus dem ersten Buch der Chronik in den Versen 11 bis 13. Und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones. Dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war, für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des Dienstes im Hause des Herrn. Genauso wie Mose den Entwurf für die Stiftshütte von Gott mitgeteilt bekam, so war es auch bei David. Ihm und nicht Salomo wurde der Plan für den Tempel gegeben. Viele eindrucksvolle Modelle hat man in der Geschichte und in der Gegenwart von diesem Tempel gebaut. Offensichtlich sehen aber viele davon nicht so aus, wie der Tempel tatsächlich ausgesehen hat. Im modernen Teil Jerusalems gibt es ein Hotel, auf dessen Gelände sich ein Modell der Stadt Jerusalem befindet. Es ist keineswegs ein billiges, kleines Modell, das nur so von jemandem einfach zusammengebaut wurde, der keine Ahnung hatte, was er da tut. Es wurde vielmehr nach jahrelangem Recherchieren von Juden aus Israel gebaut. Sie haben in Angriff genommen, ein Modell der ganzen Stadt zu bauen. Ich war begeistert, als ich sah, was dabei herausgekommen ist. In der Tat, ich habe extra Fotos davon gemacht. Sie behaupten, dass es Jerusalem zur Zeit des Herodes darstellt. Nun, die Zeit des Herodes war auch die Zeit Jesu. Es ist ein Modell über Jerusalem zu der Zeit unseres Herrn, der Zeit des Neuen Testamentes. Das Modell sieht auch nicht so aus wie die Modelle, die man früher pflegte, von Jerusalem anzufertigen. Ich vermute, dass dieses Modell dem wahren Aussehen der Stadt damals sehr nahe kommt, näher als irgendein anderes Modell, das früher gebaut worden ist. Das Modell befindet sich in einem großzügig angelegten Garten, der sich hinter dem Hotel befindet. Es ist in einem Maßstab von 1:50 gebaut worden, das heißt, 2 Zentimeter im Modell stellen 1 Meter in der Natur dar. Läuft man um das Modell herum, kann man sich richtig vorstellen, wie Jerusalem damals ausgesehen hat. Das Tempelmodell wurde dabei ganz schlicht gehalten, und ich glaube, dass der Tempel wirklich einmal so ausgesehen haben muss. Trotzdem erscheinen mir die Details, die in den Könige- und Chronikbüchern über den Tempel berichtet werden, sehr kompliziert zu sein. Der Tempel ist zwar nicht so einfach gehalten wie die Stiftshütte, dennoch scheint eine gewisse Schlichtheit bei diesem Bauwerk vorhanden gewesen zu sein. Weder seine Architektur noch seine Größe waren für die damaligen Besucher das Beeindruckende, sondern seine Schönheit und sein Reichtum. Auch wenn der Grundriss vom Tempel des Herodes in etwa der gleiche war wie bei dem, der zu Davids Zeiten geplant worden war, so gibt es einen entscheidenden Unterschied. Jener war nicht so teuer, was seine Ausstattung betrifft, wie Davids Tempel. Herodes hat den Tempel gebaut, um Menschen zu erfreuen, während David sehr freigebig mit dem gesamten Reichtum seines Königreichs umging, um Gott die Ehre zu geben. Das kann man bereits an einer bestimmten Anweisung Davids erkennen. Er sagte zu Salomo, »Du musst nicht sparen, denn ich habe genügend Material zusammengetragen, um einen prächtigen Tempel zu bauen.« Der Tempel war dann auch reich verziert, mit Gold, Silber und edlen Steinen bedeckt. Was aber hat das uns heute zu sagen? Meiner Ansicht nach sollte eine Kirche in ihre Umgebung passen. Es gefällt mir nicht, in armen Gegenden oder gar in Slums auf große Kathedralen zu stoßen. In einem wohlhabenden Stadtviertel kann ein Kirchengebäude stehen, das im Einklang mit den übrigen Häusern dort steht. Heutzutage sollte die Betonung aber nicht auf das Gebäude gelegt werden, weil es für die Gemeinde Jesu gilt, dass wir Menschen Tempel Gottes sein sollen. Wie verhält sich das eigentlich damit, dass der Tempel als Wohnung Gottes bezeichnet wird? Natürlich hatte David nicht die Absicht, einen Tempel für Gott zu bauen, in dem man leben kann. Gott lebt nicht in so einer Schachtel. In seinem Gebet zur Einweihung des Tempels sagte Salomo ganz ehrlich: »Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?« Das gesamte Universum kann Gott nicht fassen. Wie sollte es dann dieses kleine Haus tun? Der Tempel sollte in Wahrheit ein Treffpunkt sein. Gott begegnet den Menschen an diesem Ort. Der Tempel war zur Ehre und zum Ruhm Gottes gebaut worden. Heute wohnt Gott weder in einem solchen Gebäude, noch begegnet er uns in speziell dafür vorgesehenen Gebäuden. Durch den Heiligen Geist wohnt er in den einzelnen Menschen. Es gibt noch weiteres über David zu erfahren. Er bestimmte zum Beispiel auch das Gewicht für Gold und Silber, das bei der Herstellung der entsprechenden Möbelstücke und Gottesdienstgeräte verwendet werden sollte. Das beschreiben die Verse 14 bis 18. Und er setzte fest das Goldgewicht für alle Geräte je nach ihrem Zweck und alles Silbergewicht für alle Geräte je nach ihrem Zweck und das Gewicht für die goldenen Leuchter und goldenen Lampen. Für jeden Leuchter und seine Lampen sein Gewicht. Auch für die silbernen Leuchter, für jeden Leuchter und seine Lampen nach dem Zweck eines jeden Leuchters. Auch setzte er das Goldgewicht fest für die Tische der Schaubrote, für jeden Tisch sein Gewicht. Ebenso auch das des Silbers für die silbernen Tische. Und für die Gabeln, Becken und Kannen von lauterem Gold und für die goldenen Becher, für jeden Becher sein Gewicht. Und für die silbernen Becher, für jeden Becher sein Gewicht. Und für den Räucheraltar vom allerlautersten Gold sein Gewicht. Auch gab er einen Entwurf des Thronwagens mit den goldenen Cherubim, die sich ausbreiteten und oben die Lade des Bundes des Herrn bedeckten. 1. Chronik 28, Vers 14 bis 18. Dass sich David gerade hier engagiert hat, zeigt, hier sollte nicht gespart werden. An diesem Tempel gab es auch nichts, das nach Geiz aussah. Er hatte eine große Grundfläche und nahm einen großen Anteil des Reichtums aus Davids Königreich in Anspruch. Vergessen dürfen wir allerdings nicht, dass David dies zur Ehre Gottes tat. Weiter mit Vers 19. Das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des Herrn, der mich unterwies über alle Werke des Entwurfes. Dies ist ein erstaunlicher Vers. Der Entwurf für diesen Tempel stammt von Gott. Genauso wie einst der Entwurf der Stiftshütte von Gott kam. Gott hat den Entwurf, den Bauplan, zur Verfügung gestellt. Gott hat den Standort ausgewählt, die Tenne des Arauna. Gott inspirierte und ermutigte David, erlaubte ihm aber nicht, selbst am Bau mitzuwirken. Noch einmal wendet sich der altgewordene König an seinen Sohn. Vers 20. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt und richte es aus. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. David ist über diesen Tempel so begeistert, ja regelrecht aufgeregt, und so versucht er alles, um Salomo anzuspornen. Er möchte unbedingt, dass Salomo mit dem Bau anfängt. Er zählt auf, mit welchen Personen beim Bau zu rechnen sein wird. Vers 21. Siehe, da sind die Ordnungen der Priester und Leviten zu jedem Dienst im Hause Gottes. Auch hast du zu jedem Werk Leute, die willig und weise sind zu jedem Dienst, dazu auch die Fürsten und alles Volk zu allem, was du tun wirst. Man kann daran sehen, David hat alle Menschen im Königreich, die Priester, die Arbeiter, die Fürsten, die Leviten, ja alle für dieses Projekt angespornt. Alles, was Salomo nur noch tun musste, war, seine Befehle auszuführen und den Plänen zu folgen, die David für ihn entworfen hatte. Wenn wir jetzt zum 29. und letzten Kapitel in diesem Buch kommen, ist eines bemerkenswert. dass die Betonung vom Tempel auf das Königreich hinüberwechselt. Und das, wo doch David bis zu seinen letzten Lebensstunden den Tempel als Mittelpunkt seines Königreichs angesehen hat. Bei dem, was nun folgt, haben wir es mit Davids letzter Botschaft an sein Volk zu tun. Vielleicht erinnern Sie sich, die Szene, die hier beschrieben wird, hat Anklänge an die Abschiedsszene des alten Stammvaters Jakob. Der hatte seine Söhne zu sich gerufen, als er im Sterben lag. Auch als Mose das Ende seines Lebens erreicht hatte, gab er eine Botschaft weiter an die 12 Stämme. Nun, da König David dem Ende seines Lebens nahegekommen ist, wendet auch er sich mit einer Botschaft an sein Volk. In Kapitel 29 lautet der erste Vers so: Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes, des Herrn. Wenn David hier gesagt hat, dass Salomo noch jung und zart sei, dann meinte er damit wohl, er sei ein Weichei und im Grunde einfach noch zu unerfahren für die große Aufgabe. Der alte David dagegen war ein Veteran, ein harter Typ. Auch wenn es sich bei ihm um einen gnädigen und großzügigen Menschen handelte, konnte er auf der anderen Seite auch sehr hart sein. Dagegen ist Salomo als Anfänger einzustufen. In Vers 2 bis 4 heißt es dann: Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät. Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum heiligen Hause beschafft habe. David sagt also: Ich habe mit allem, was ich habe, das Haus meines Gottes vorbereitet. Wenn doch auch wir ein solches Herz wie David hätten und Gott an die erste Stelle unseres Lebens stellten. Die hier angesprochenen Güter sind Gaben, die David aus seinem eigenen persönlichen Besitz beigesteuert hat. Er hatte damit ein bestimmtes Ziel verbunden, wie er in Vers 5 erläutert. Dass golden werde, was golden, und silbern, was silbern sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? David, so erfahren wir hier, hat mit seinen großzügigen Spenden ein Beispiel gegeben. Er war nicht sparsam und hielt nichts zurück. Dann forderte er sein Volk heraus. Vers 6 erläutert, zu welchen Menschen er gesprochen hat und was seine Aufforderung auslöste. Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und die Vorsteher über des Königs Besitzungen willig. Nun folgt in Vers 7 und 8 eine etwas ausführlichere Beschreibung der Reaktion des Volkes. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und 100.000 Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gershonitas. 1. Chronik 29, Vers 7 und 8. Diese Menschen, so ist hier zu sehen, gaben großzügig und mit Freude. Und das hat zur Folge, Vers 9, und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig, von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut. David war also, so heißt es hier, hoch erfreut, als er sah, wie bereitwillig und fröhlich das Volk seine Besitztümer für die Verschönerung des Tempels zu geben bereit war. Und heute? Wissen Sie, ich habe einmal von einem Motto gehört, das hieß: Gib, bis es weh tut. Nun, dieses Motto mag für die cleveren Geschäftemacher in dieser Welt in Ordnung sein. Gottes Motto ist das jedoch nicht. Im Gegenteil, wenn es weh tut, dann gib nicht. Gott möchte, dass Sie so geben, dass dabei Freude in Ihr Herz und Leben hineinkommt. Paulus sagte, gebt fröhlich, quasi ausgelassen. Dies tun die Menschen hier, und es war für sie tatsächlich eine Zeit der Freude. Weiter mit Vers 10. Und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist Ihnen aufgefallen, dass David Gott als Vater des Volkes Israel bezeichnet hat? Im Alten Testament wurde Gott nicht als Vater von Einzelnen angesehen. In der Tat hat David ihn niemals seinen Vater genannt. Gott hat David auch nicht als Sohn, aber als seinen Diener bezeichnet. Dies ist sehr interessant. Das mosaische Gesetz hat niemals von einem Sohn Gottes gesprochen. Nur durch den Glauben an Jesus Christus können wir Kinder Gottes werden. Nun hören wir noch einmal ein großartiges Gebet Davids. Die Verse 11 bis 13 lauten: Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. 1. Chronik 29, Vers 11 bis 13. Kommen Ihnen diese Worte vielleicht von irgendwoher bekannt vor? Genau, das Vaterunser. Als die Jünger an ihren Herrn Jesus Christus die Bitte richteten, ihnen das Beten beizubringen, gab er ihnen ein solches Beispiel für ein Gebet. Er hat sie damit also wieder zu diesem Gebet Davids zurückgebracht. Dein Reich komme. Diese Bitte lag auch David am Herzen. Es sind knappe und einfache Worte, aber sie drücken Bestreben und Hoffnungen von Jahrhunderten aus. Dies ist eines der bedeutendsten Gebete der Heiligen Schrift. Auf jeden Fall ist es unter den schönsten Gebeten im Alten Testament. Es ist in seinem Gehalt umfassend, majestätisch in der Ausdrucksweise und dabei voller Anbetung, Lob und Dank. Dieses Gebet Davids weist menschliche Verdienste zurück und betont die Abhängigkeit des Menschen von Gott. Es stellt eine Selbstbescheidung dar, ein Geständnis und in der Summe eine Selbsthingabe. David gibt darin zu, alles gehört Gott. David hatte erkannt, dass Gott der Besitzer des ihm anvertrauten Königreichs ist. Der Herr Jesus Christus hat diese Gebetsmotive dann verwendet, um seine Jünger zu unterweisen. Der biblische Begriff für Königreich steht übrigens sowohl für ein ewiges als auch für ein weltliches Reich. Es ist damit ein universelles und ein lokales Königreich gemeint. Es besteht jetzt und in Zukunft. Man kann sagen, es ist die Herrschaft des Himmels über die Erde. Als Gott Adam geschaffen hatte, gab er ihm dann auch Verantwortung und eben Herrschaft. Nur, was meint David hier mit Reich? Geht es ihm um sein Königreich? Nein. Es bedeutet, hier in diesem Gebet des Königs, die Herrschaft Gottes über die Erde. Es ist ein Gebet für die Wiederherstellung der Erde, dass sie wieder unter die Herrschaft Gottes kommt. Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht auf die Idee kommen, Gott würde bereits heute in der Weise über diese Erde herrschen. Wenn dies der Fall wäre, dann gäbe es weder gebrochene Herzen, weder Tränen noch Enttäuschungen und auch keine Kriege. Für dieses kommende Königreich, in dem das alles dann der Fall sein wird, sollten wir aber beten. Es wird auch nur nach Gottes Plan Wirklichkeit werden. Aufgrund eines göttlichen Plans, eines göttlichen Protokolls wird es zustande kommen und alle göttlichen Standpunkte werden dabei eingehalten werden. Der Mensch wird dieses Königreich hier auf der Erde nicht aufrichten können. Nur der Herr Jesus Christus kann dieses Königreich zustande bringen. Wir beten, dein ist das Reich. Ich persönlich denke übrigens, dass das bekannte Vaterunser-Gebet gar kein öffentliches Gebet ist. Es ist jedenfalls nicht einfach ein Gebet, das zum Ritual eines Sonntagmorgen-Gottesdienstes dazugehört. Ich glaube, dass es eher ein gutes Gebet für die persönliche stille Zeit ist. Dein ist das Reich, sollte jedenfalls das Gebet von jedem Christen sein. David schon freute sich auf das kommende Königreich auf dieser Erde. Das wird dann ein wunderbarer Tag werden. Und von der Aussicht auf diesen Tag blickte David zurück auf sich und seine Situation, sein Leben und sein ihm anvertrautes Volk Israel. In Vers 14 und 15 heißt es: Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Es ist interessant, dass wir Gott nichts geben können, weil ihm bereits alles gehört. Gott kann sie aber dafür segnen. Wenn sie ihm etwas geben, wird er sie segnen. Der Grund, weshalb einige von uns so arm, engstirnig und kleinmütig sind, liegt meines Erachtens darin, dass wir Gott gegenüber nicht großzügig sind. Gott kann uns nur segnen, wenn wir ihm unsere Herzen öffnen. David fasst diese Gedanken zusammen in Vers 16. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Wie sehr haben wir heute nötig, dies zu erkennen? Und auch das, was David in den Versen 17 bis 20 ausspricht. Er betet: Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volks und richte ihre Herzen auf dich. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, dass er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte, und dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe. 1. Chronik 29, Vers 17 bis 20. Wie Gott dieses Gebet erhörte, wird das, was später geschah, zeigen. Nach seinem Reden mit Gott wendet sich der König wieder an sein Volk, wie in den Versen 20 und 21 zu erfahren ist. Und David sprach zur ganzen Gemeinde: Lobet den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich und fielen nieder vor dem Herrn und vor dem König und opferten dem Herrn Schlachtopfer. Und am anderen Morgen opferten sie dem Herrn Brandopfer, 1000 junge Stiere, 1000 Widder, 1000 Lämmer und ihre Trankopfer sowie Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Nachdem Gott in Gebeten verehrt und ihm dann auch geopfert worden ist, krönt das Volk Salomo zum König. Das berichten die Verse 22 bis 25. Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem Herrn mit großen Freuden und machten zum zweiten Mal Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters Davids statt und fand Anerkennung. Und ganz Israel wurde ihm gehorsam. Und alle Obersten und Helden, auch alle Söhne des Königs David, stellten sich unter den König Salomo. Und der Herr machte Salomo immer größer vor ganz Israel und gab ihm ein herrliches Königreich, wie es keiner vor ihm über Israel gehabt hatte. 1. Chronik 29, Vers 22 bis 25. Das heißt also, das gesamte Königreich stand hinter Salomo, und bereits bevor sein Vater David starb, verfügte er über königliche Gewalt. Über das Ende des alten Königs berichten dann die Verse 26 bis 28. So ist nun David, der Sohn Isais, König gewesen über ganz Israel. Die Zeit aber, die er König über Israel gewesen ist, ist 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und zu Jerusalem 33 Jahre. Und er starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Statt. 1. Chronik 29, Vers 26 bis 28. Dies ist also der Bericht Gottes. Er möchte, dass Sie wissen, was er von David gehalten hat. Vielleicht mögen Sie David nicht besonders. Gott aber mag ihn. Ich bin immerhin froh, dass Gott David lieb gehabt und ihn auf diese Art und Weise behandelt hat, weil David so viel Menschliches an sich hatte. Das ermutigt mich. Denn Ronan McGee ist auch sehr menschlich. Ich habe erkannt, dass Gott mit so einem wie ihm genauso gnädig und genauso heftig umgeht, wie er es mit David getan hat. Der Herr ist gut. Der Herr ist wunderbar. Sie und ich können ihm keine Tempel bauen, aber wir können ihm den Tempel unseres Lebens anbieten. Gott bekommt nicht viel, wenn er mich annimmt, aber er besitzt mich. Was macht das Freude, ihm sein Leben anzuvertrauen? Das war das 29. Kapitel des 1. Chronikbuches. Es beschließt dann auch diesen ersten Teil der Chronikbücher. Die letzten Verse darin lauten: Die Geschichte aber des Königs David, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels, des Sehers, und in der Geschichte des Propheten Nathan, und in der Geschichte Gads, des Sehers. Dazu auch seine Regierung und seine tapferen Taten, sowie die Geschehnisse, die über ihn und Israel und über die Königreiche in allen Landen dahingegangen sind. 1. Chronik 29, Vers 29 und 30. Noch einmal ging es um David im 28. und 29. Kapitel aus dem 1. Buch der Chronik. Wir haben ihn als fürsorglichen Vater erlebt, als Tempelbauherrn und König, aber auch als Beter. Zuletzt gibt er sich und alles zukünftige Gott in die Hand. Im Einklang mit Gottes Willen soll dann auch sein Nachfolger Salomo König sein. Alle seine Ziele sollen sich aus Gottes Zielen herleiten, damit er den Segen Gottes erleben kann. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der Anfang aus dem 2. Buch der Chronik auf dem Programm. Nach einer kurzen Einführung machen wir dann weiter mit Salomos Königsherrschaft, über deren Anfänge in den Kapiteln 1 und 2 berichtet wird. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.